Kapitel 6. Wir wünschen uns Vergebung. Schmerz, Wut und Ohnmacht sind häufige Motive für die Suche nach einem Abschluss. Bestürzend oft ist es aber auch der Wunsch nach Vergebung oder danach vergeben zu können. Vielleicht wünschen wir uns Vergebung für Handlungen, mit denen wir unserer Meinung nach Schaden angerichtet haben, oder wir wünschen uns umgekehrt, dass jemand zur Einsicht in sein Fehlverhalten gelangt und uns um Vergebung bittet. Beide Bestrebungen können uns in die Lage versetzen, einen dringend notwendigen und heilsamen Schlussstrich zu ziehen. Oder aber wir bleiben damit in einem Teufelskreis gefangen, indem wir nach einem Abschluss suchen, der unerreichbar bleibt. Es tut mir leid, bitte entschuldige, verzeih mir bitte. Vielleicht werden Sie mir zustimmen, dass dies einige der bedeutsamsten Worte sind, über die wir in unserer Sprache verfügen. Es kann schwer sein, diese Worte auszusprechen. Ebenso schwer kann es sein, diese Worte zu hören. Sind Ihnen beim Lesen dieser Worte Erinnerungen in den Sinn gekommen? Erinnerungen an Momente, in denen Sie selbst in der Situation waren, um Vergebung zu bitten oder um Vergebung gebeten zu werden? Was für Gefühle stellen sich bei Ihnen ein, wenn Sie an diese Momente zurückdenken? Ich vermute, sehr gemischte Gefühle. Solche der Trauer, der Wut, bitter und süß zugleich. Vergebung kann ganz einfach sein. Aber sie kann auch kompliziert sein, und zwar auf emotionaler wie auf mentaler Ebene. Es tut mir leid zu sagen, ist nicht leicht. Um den Wunsch nach Vergebung als Motiv für die Suche nach einem Abschluss noch etwas mehr auf den Grund zu gehen, möchte ich zunächst darüber sprechen, warum es so schwer ist, um Vergebung zu bitten. Es ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, sich nichts vorwerfen zu müssen. Wir geben nicht gerne zu, dass wir einen Fehler gemacht haben, wir wollen nicht von uns glauben müssen, dass wir boshaft, inkompetent, nachlässig oder mit einer ganzen Reihe anderer tatsächlicher oder vermeintlicher Fehler behaftet sind, die uns in die Lage bringen könnten, einen anderen Menschen um Vergebung bitten zu müssen. Und wir geben einfach nicht gerne zu, dass wir uns jemandem gegenüber etwas haben zu Schulden kommen lassen. Zuzugeben, dass wir im Unrecht waren, kann auch bedeuten, zuzugeben, dass die andere Person im Recht war. All das kann dazu führen, dass wir uns der Tatsache stellen müssen, nicht perfekt zu sein. Aber aus genau diesem Grund kann es, so schwer es uns auch fallen mag, befreiend sein, um Vergebung zu bitten. Es erlaubt uns, uns mit unserer eigenen Unvollkommenheit und Fehlbarkeit als Mensch abzufinden. Und um Vergebung zu bitten, kann schließlich dazu beitragen, den Bruch in einer Beziehung zu reparieren, der möglicherweise durch unser Fehlverhalten entstanden ist. Und damit nicht genug. Wenn wir für unsere Fehler um Vergebung bitten, kann dies für unser Gegenüber der Anstoß sein, seinerseits für seine Fehler um Vergebung zu bitten. Die Heilung, die dadurch einsetzen kann, kommt der Person zugute, die um Vergebung bittet, der Person, die sie gewährt, und der Beziehung zwischen ihnen. Was also hindert uns daran? Bei all dem ist die Rolle, die unser Ego in diesen Dingen spielt, nicht zu unterschätzen. Um Vergebung zu bitten hat etwas Demütigendes. Vielleicht empfinden wir es als Schlag gegen unsere Selbstachtung oder wir haben das Gefühl, dass wir uns selbst herabsetzen, um eine andere Person aufzubauen, sodass sie auf unsere Kosten die Oberhand gewinnt. Wenn wir ohnehin schon leiden, ist unser Ego vielleicht besonders empfindlich und das Eingeständnis, im Unrecht zu sein, kann uns dann schwer zu schaffen machen. Vielleicht haben wir den Eindruck, alles tun zu müssen, um unser Selbstwertgefühl zu schützen, sodass der Gedanke daran, um Verzeihung zu bitten, überhaupt nicht in Frage zu kommen scheint. Ich kann nicht damit leben, was ich dir angetan habe. So unangenehm es sich auch anfühlen mag, sich durch eine Entschuldigung eine Blöße zu geben, so unangenehm ist es auch, mit den Schuldgefühlen und der Scham zu leben, wenn wir wissen, dass wir uns entschuldigen müssen, es aber nicht tun. Schuld und Scham sind zwei Gefühlszustände, mit denen wir Menschen nur sehr schwer umgehen können. Häufig werden die beiden Wörter synonym verwendet, Doch gibt es einen nicht unwesentlichen Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuldgefühle stellen sich vor allem dann ein, wenn wir wissen, dass wir etwas Falsches getan haben oder es zumindest annehmen oder für wahrscheinlich halten. Scham ist der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir glauben, etwas Falsches getan zu haben oder dass etwas mit unserer Persönlichkeit oder Identität nicht stimmt, unabhängig davon, ob wir uns ein tatsächliches Fehlverhalten nachsagen lassen müssen oder nicht. Ich betrachte Scham als die emotionale Reaktion auf das Schuldbewusstsein, aber häufig geht beides Hand in Hand. Wir sind uns eines Fehlverhaltens bewusst und schämen uns für das, was unser Fehlverhalten über uns aussagt. Ich fühle mich so schrecklich, dass ich das getan habe. Schuldbewusstsein geht jedoch nicht immer mit Scham einher. Wir wissen vielleicht, dass wir etwas Falsches getan haben, aber halten uns deshalb nicht unbedingt für schlechte Menschen. Entweder, weil die Verfehlung relativ geringfügig war, ich habe vergessen, auf die SMS meiner Freundin zu reagieren, werde mich aber bald zurückmelden, oder weil uns der Verstoß nichts ausmacht. Ja, ich habe bei der Steuererklärung geschummelt, aber ich schäme mich deswegen nicht. Dafür sind Schuld und Scham oft mit einer unserer größten Ängste verknüpft, der Angst, als schlechte Menschen dazustehen oder wegen unseres Vergehens erwischt zu werden. Wir fühlen uns entlarvt und dieses Gefühl ist für uns verbunden mit der Angst vor Kritik, Spott und davor, AußenseiterIn zu sein. Und tiefe Scham geht einher mit der Angst davor, was andere Menschen über uns denken oder sagen oder auf welche Weise sie uns für unser Fehlverhalten bestrafen könnten. Natürlich können Schuld- und Schamgefühle starke Beweggründe für den Wunsch sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Es sind Gefühle, die uns seelisch auffressen, Tag und Nacht verfolgen und uns den Schlaf rauben können. Um auch das an einem Beispiel zu veranschaulichen, hier die Geschichte von Isabella. Schon bevor sie es tat, wusste Isabella, dass es keine gute Idee war, ihren Kollegen Ben in einer E-Mail an ihre Chefin anzuschwärzen. Nach dem Abschluss eines Projekts hob sie in ihrer Mail ihren eigenen Beitrag hervor und fügte dann hinzu, sie sei froh darüber, Ben aus der Klemme geholfen zu haben, als ihm die Sache über den Kopf wuchs. In Wahrheit hatte Isabella immer gerne mit Ben zusammengearbeitet, aber jetzt stand eine Beförderung an und sie wollte bei ihrer Chefin unbedingt punkten. Also griff sie zu diesem fragwürdigen Mittel. Im Grunde ihres Herzens weiß Isabella, dass sie ein übles Spiel getrieben hat und dass ihre Vorgehensweise gegenüber Ben inakzeptabel ist. Sie schämt sich sehr für ihr Verhalten und bereut ihre E-Mail an ihre Chefin. Sie möchte, dass Ben versteht, warum sie das getan hat und dass er ihr verzeiht. Also hat sie sich an ihn mit der Bitte um ein Treffen gewandt, aber bislang hat er all ihre Nachrichten ignoriert. Isabella muss irgendwie mit ihren Schuld- und Schamgefühlen fertig werden und hofft, dass ihr das mit Hilfe von Bens Vergebung gelingen wird. Sie möchte mit Ben auch künftig ein gutes Arbeitsverhältnis haben und weiß, dass sie den emotionalen Schaden, den sie bei ihm angerichtet hat, wieder gut machen muss, damit sie weiterhin produktiv zusammenarbeiten können. Mit anderen Worten, Schuldgefühle und Scham sind es, die Isabella dazu bewegen, mit Ben in dieser Sache einen Abschluss finden zu wollen. Tut es dir nicht leid, was du mir angetan hast? Wir mögen Schuld und Scham empfinden, wenn wir wissen, dass wir jemandem Unrecht getan haben, aber wir verspüren eine ganz andere Art von Unbehagen, wenn wir wissen, dass jemand uns Unrecht getan hat. Ist der erlittene Schaden gering, ist unser Bedürfnis nach einer Entschuldigung wahrscheinlich ebenfalls nur schwach ausgeprägt. Haben Sie zum Beispiel eine Online-Bestellung aufgegeben und das falsche Produkt erhalten, sodass Sie nun den zeitlichen Aufwand für die Rücksendung in Kauf nehmen müssen, erwarten Sie vielleicht eine Entschuldigung seitens der fraglichen Firma. Die Firma entschuldigt sich und Sie können unter die Sache einen Schlussstrich ziehen. Und selbst wenn die Entschuldigung ausbleibt, ist das für Sie wahrscheinlich nicht weiter der Rede wert, solange Sie Ihr Geld zurückbekommen. Menschen machen Fehler, Firmen machen Fehler. Für jede kleine Verfehlung, die uns im Alltag begegnet, eine Entschuldigung zu verlangen, wäre sehr anstrengend und würde uns nur wertvolle Zeit und Energie kosten. Aber wie sieht es mit emotionalen Schäden aus, über die wir nicht einfach hinwegsehen können? Ich spreche hier nicht von alltäglichen Ärgernissen wie einer falschen Lieferung. Ich meine schlimmere Vorkommnisse, die hoffentlich nicht jeden Tag passieren, zum Beispiel zum Opfer von Manipulationen zu werden, wie es Ben durch Isabella widerfahren ist. Oder die Entdeckung, dass ihr Partner oder ihre Partnerin sie betrogen hat, obwohl sie dachten, sich in dieser Hinsicht auf ihn oder sie verlassen zu können. Oder wenn sie von einer Freundin erfahren, dass ein gemeinsamer Freund hinter ihrem Rücken über sie herzieht. In solchen Fällen käme einer Entschuldigung eine viel größere Bedeutung zu. Sie würden sich wünschen und vielleicht sogar erwarten, dass die andere Person sie um Verzeihung bittet. Hat jemand ihre Grenzen überschritten, wenn auch nur in ihrer Wahrnehmung, kommen dabei eine Menge Gefühle hoch. Sie fühlen sich wahrscheinlich traurig und verletzt. Vielleicht sind sie auch enttäuscht, weil sie dieses Verhalten niemals von dieser Person erwartet hätten. Wie konnte sie das nur tun? Und nicht zu vergessen die Wut, wie konnte sie es nur wagen? Wie schon in Kapitel 4 erläutert, ist dabei zu bedenken, dass Wut zwar eine primäre Emotion sein, aber auch dazu dienen kann, Traurigkeit, Enttäuschung oder andere unangenehme Emotionen zu überdecken, denen wir uns hilflos ausgeliefert fühlen. Wissen noch andere Menschen darum, dass ihnen Unrecht getan wurde, könnten sie zusätzlich unter Druck geraten, weil sie sich bloßgestellt oder bewertet fühlen. Sie könnten befürchten, als Schwächling dazustehen, wenn sie sich nicht zur Wehr setzen und eine Entschuldigung verlangen. Um das auf das Beispiel von Isabella und Ben anzuwenden, falls ihre KollegInnen wissen, was zwischen ihnen vorgefallen ist, werden sie Ben vielleicht Ratschläge erteilen, was er zu ihr sagen soll, und ihn ermahnen, nicht klein beizugeben und sie ihm glauben zu lassen, dass ihre Handlungsweise in Ordnung sei. Auch ihre Selbstachtung kann dabei auf dem Spiel stehen. Vielleicht fragen sie sich, ob sie etwas getan haben, um diese Art von Behandlung zu verdienen. Oder sie kommen sich dumm vor, weil sie der Person, die sie verletzt hat, vertraut haben. Vielleicht haben sie in einer ähnlichen Situation schon einmal zu hören bekommen, lassen sie ihm, ihr das nicht durchgehen, und fühlen sich jetzt genötigt, eine Entschuldigung zu verlangen, obwohl ihnen bewusst ist, wie wenig Kontrolle sie über das Verhalten eines anderen Menschen haben. Vielleicht haben sie aber auch das Gefühl, dass ihnen eine Entschuldigung zusteht und dass sie ohne Entschuldigung keine Heilung für ihre verletzten Gefühle finden. Wenn ich mit Klientinnen über ihren Wunsch spreche, eine Entschuldigung zu hören, ist dabei häufig von einer großen menschlichen Enttäuschung die Rede. Sie erzählen mir von wichtigen Menschen in ihrem Leben, die sie im Stich gelassen oder etwas getan haben, das ihr Vertrauen erschüttert hat. Sie sprechen von der fehlenden Unterstützung seitens eines Menschen, der hätte für sie da sein und sie emotional auffangen sollen, sie aber stattdessen sich selbst überlassen hat, sodass sie alleine klarkommen mussten. Sie sprechen von Übergriffen, meist in verbaler, manchmal auch in körperlicher Form. Klientinnen, die sich in dieser Situation befinden, beschreiben ihre erste Reaktion zumeist als Schock. Was hat das zu bedeuten? Wie konnte es dazu kommen? Oft ist Enttäuschung die nächste Reaktion, gefolgt von anderen Gefühlen wie Traurigkeit, Wut oder sogar Angst. Wenn jemand, dem ich vertraut habe, so mit mir umgeht, was habe ich dann in Zukunft zu erwarten? Kann ich jemals wieder einem Menschen vertrauen? Therapeutinnen geben ihren Klientinnen oft den Rat, keine Erwartungen an andere Menschen zu hegen. Ich bin normalerweise der Erste, der bereit ist, einen Vortrag darüber zu halten, dass man andere Menschen nicht kontrollieren kann. Aber seien wir ehrlich. Sobald wir andere Menschen emotional an uns heranlassen, sei es im Freundes- oder Familienkreis, in der Partnerschaft oder im Kreis der KollegInnen, entwickeln wir an sie Erwartungen. Warum sollten wir auch nicht? Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar gesund. Wenn wir uns Menschen gegenüber öffnen, entwickeln wir Vertrauen. Und mit dem Vertrauen stellen sich gewisse Erwartungen ein. Wenn ich dies sage oder jenes tue, erwarte ich und vertraue darauf, dass mein Gegenüber nicht auf verletzende Weise darauf reagiert. Je nach der Art der Beziehung geben wir unsere Selbstschutzhaltung mehr oder weniger auf. In mehr als einer Hinsicht ist die Erfahrung, dass sich jemand von uns abwendet oder gar gegen uns wendet, ein Verlust. Wir verlieren das Bild von der Beziehung, die wir zu haben glauben. Und wenn wir einen Verlust erleiden, dann trauern wir. Überdies kann eine tiefe Enttäuschung oder ein Verrat die Erinnerung an frühere Enttäuschungen oder einen früheren Verrat wachrufen, was die Erfahrung umso schmerzlicher macht. Möglicherweise stürmen all die negativen Gefühle, die ähnliche Verletzungen in der Vergangenheit in uns hinterlassen haben, jetzt in geballter Form auf uns ein. Somit kann sich das Bedürfnis, damit für uns zu einem Abschluss zu kommen, noch viel dringlicher geltend machen. Auch dafür ein Beispiel. Diana war an Multipler Sklerose erkrankt und begann, Symptome zu entwickeln. Sie hatte Probleme beim Gehen, nicht sehr viel, aber doch genug, dass ihr Mann Jimmy sie manchmal am Arm halten musste. Eines Nachmittags kamen sie nach dem Lebensmitteleinkauf nach Hause. Sie war erschöpft und als sie aus dem Auto stieg, schwankte sie. Jimmy wechselte schnell auf die andere Seite des Wagens und fing sie auf, indem er ihren Arm ergriff. Ihre Nachbarin Joyce war zufällig im Vorgarten und wurde so zur Zeugin des Geschehens. Sie und Diana waren befreundet, aber Diana war ein sehr in sich gekehrter Mensch und hatte Joyce noch nichts von ihrer Diagnose erzählt. Joyce lief sofort zu ihnen hinüber und sagte, »Diana, ich habe gerade gesehen, was passiert ist. Du bist schon seit längerem nicht mehr die Alte. Bitte lass mich wissen, wie ich dir helfen kann.« Diana erklärte, dass sie MS habe und bat Joyce, es für sich zu behalten, da sie nicht von der gesamten Nachbarschaft ausgefragt werden wollte. Joyce war von dieser Nachricht zutiefst betrübt. So betrübt, dass sie sich einem anderen Nachbarn, Brent, anvertraute, der Diana nicht näher stand. Joyce beschwor ihn, über die Sache Stillschweigen zu bewahren, aber ein paar Wochen später tauchte Brent bei Diana auf und bot ihr seine Unterstützung an. Er hatte es gut gemeint, Diana war jedoch entsetzt, dass es sich herumgesprochen hatte. Sie fühlte sich schwerstens verraten. »Ich weiß nicht, ob ich Joyce jemals wieder vertrauen kann«, sagte Diana an diesem Abend zu Jimmy. »Ich fühle mich verraten und bin von ihr enttäuscht, dass sie hinter meinem Rücken über mich redet. Sie hat mich zum Gegenstand von Klatsch gemacht. Ich habe etwas Besseres von meiner Freundin verdient.«
»Und was wäre, wenn Joyce dich um Verzeihung bitten würde?«, fragte Jimmy.
»Dann würdest du dich vielleicht besser fühlen.« »Hat sie das denn versucht?«, antwortete Diana. »Wenn sie irgendeine Ahnung davon hat, wie Brent sich verhalten hat, muss sie doch wissen, wie verletzt ich bin.«
Tatsächlich wusste Joyce es. Brent hatte ihr gegenüber damit geprahlt, was für ein hilfsbereiter Mensch er sei und wie er Diana seine Unterstützung angeboten hatte, auch wenn sie sich nicht nahe standen. Joyce wurde das Herz schwer, als sie Brent das sagen hörte. Sie wusste, was sie angerichtet hatte und kannte Diana gut genug, um zu verstehen, wie verletzt sie sich gefühlt haben musste. Kann die Bitte um Vergebung in diesem Fall dazu beitragen, einen Schlussstrich zu ziehen? Die Machtdynamik. Im Laufe der Jahre haben Sie vielleicht wohl oder übel die Erfahrung gemacht, dass die Interaktionen zwischen Menschen oft mit Machtkämpfen verbunden sind. Eine solche Machtdynamik zeigt sich oft auch bei Versuchen, einen Schlussstrich zu ziehen und ganz besonders dann, wenn es darum geht, zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Die eine Person trägt eine Entscheidung vor oder bittet die andere Person um Verzeihung, die andere Person erwartet oder verlangt eine Entschuldigung und entscheidet für sich, ob sie die Entschuldigung annimmt oder nicht. Die eine Person hat die Macht, etwas anzubieten, und die andere hat die Macht, etwas zu gewähren. Das alles hat letztlich mit unserem Ego zu tun. Wir kennen es nur zu gut. Es drängt sich in unzählige unserer Interaktionen, und wir wollen unser Ego schützen. Manchmal ist uns das so wichtig, dass wir dafür den Verlust einer Beziehung in Kauf nehmen, aber auch wenn wir glauben, ein Ego aus Stahl zu besitzen, führt uns das Leben in Situationen, in denen wir uns entweder eingestehen müssen, dass wir wie alle Menschen unsere Schwachstellen haben, oder eine unüberwindbare Mauer um uns errichten und uns selbst einreden, dass es uns nichts ausmacht. Einerseits kann das Bedürfnis, unser Ego zu schützen, uns die Einsicht ersparen, dass wir einen anderen Menschen verletzt haben. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was gibt es da zu verzeihen? Meine Selbstachtung ist in Gefahr. Mein Ego darf keinen Schaden nehmen. Andererseits kann unser Ego uns einreden, dass das Verhalten eines anderen Menschen, so harmlos es auch sein mag, einen Affront darstellt, einen bewusst gegen uns gerichteten feindlichen Akt. Das verlangt nach einer Entschuldigung. Aber ist das überhaupt verzeihlich? Meine Selbstachtung ist in Gefahr. Mein Ego darf keinen Schaden nehmen. Wie schon zuvor in diesem Kapitel besprochen, setzt eine Entschuldigung voraus, dass wir uns eingestehen, einen anderen Menschen, ob absichtlich oder unabsichtlich, direkt oder indirekt, gekränkt oder zumindest nicht ausreichend Rücksicht auf seine Gefühle genommen zu haben. Sich zu entschuldigen bedeutet im Prinzip, dass wir einräumen müssen, uns in irgendeiner Weise falsch verhalten zu haben. Das kann bedeuten, uns selbst und damit auch unsere Motive und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Wenn unser Selbstwertgefühl darauf beruht, die Forderungen unseres Egos zu befriedigen, einschließlich des Bedürfnisses, immer im Recht zu sein, kann sich das bedrohlich anfühlen. Eine Entschuldigung kann eine Gelegenheit sein, die Basis unseres Selbstwertgefühls zu überprüfen und uns zu fragen, ob es möglicherweise darauf beruht, uns anderen überlegen zu fühlen, anstatt auf Anteilnahme und darauf, neben unseren eigenen Bedürfnissen auch die der anderen zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, mit etwas abzuschließen, die wir mit unserer Entschuldigung einem anderen Menschen bieten, kann uns auch in unserem eigenen Leben zu einer Art Abschluss verhelfen, indem wir Entscheidungen darüber treffen, wer wir in Zukunft sein wollen. Aber dazu müssen wir vielleicht zunächst die Entscheidung treffen, uns über die Forderungen unseres Egos hinwegzusetzen. Es mag überraschen, dass auch die Entgegennahme einer Entschuldigung eine Bedrohung für das Ego darstellen kann, denn das bringt uns in gewisser Weise der Person gegenüber, die uns verletzt hat, erneut in eine verletzliche Position. Wir räumen damit nicht nur ein, dass diese Person die Macht hatte, uns zu kränken, sondern müssen auch darauf gefasst sein, dass sie sich dennoch weigert, ihr Fehlverhalten oder die Notwendigkeit einer Entschuldigung zuzugeben. Wenn das passiert, könnten wir uns von dieser Person doppelt verletzt fühlen. Und das ist sicher nur schwer vorstellbar. Wo ein persönlicher Schaden entstanden ist, kann es uns zu dem nötigen Abschluss verhelfen, wenn wir Vergebung erlangen oder gewähren. Das kann jedoch bedeuten, sich verletzlich zu zeigen, indem wir das Risiko eingehen, um das zu bitten, was wir uns wünschen, oder zuzugeben, dass wir im Unrecht waren. Es bedeutet, ein Stück Macht abzugeben. Und das kann für uns Menschen eine harte Nuss sein. Was wir von der Bitte um Vergebung erwarten können. Wie bei jedem Klientengespräch, das zum Ziel hat, mit etwas zu einem Abschluss zu kommen, würde ich der Person, die beabsichtigt, um Vergebung zu bitten oder sie zu gewähren, dazu raten, sich über die möglichen Ergebnisse dieses Gesprächs klar zu werden und sich zu fragen, ob sie jedes mögliche Resultat akzeptieren kann. Das Ergebnis muss ihr nicht unbedingt gefallen, aber sie muss in der Lage sein, es zu akzeptieren. Das Wissen um mögliche Resultate bewahrt uns zwar nicht immer vor weiterem emotionalen Leiden, aber es hilft uns dabei, darauf vorbereitet zu sein. Wenn wir um Verzeihung bitten, sieht der ideale Abschluss etwa so aus. Die andere Person nimmt unsere Entschuldigung an. Man spricht darüber, was der Grund für das verletzende Verhalten war, wie es zustande kam, was dabei die Absicht war und was nicht. Man einigt sich, wie es in der Beziehung weitergehen soll. Das trägt nicht nur dazu bei, Schuldgefühle und Scham abzubauen, sondern bietet auch die Möglichkeit, etwas über sich selbst und die Beziehung zu lernen. Hier folgen einige weitere Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn Sie etwas zu einem Abschluss bringen möchten, indem Sie um Vergebung bitten. Eine Form von Wiedergutmachung kann dem Abschluss mehr Kraft verleihen. Sie können anbieten, den Schaden zu beheben, indem Sie sich zum Beispiel mit den Personen in Verbindung setzen, bei denen Sie ein Gerücht über die Person verbreitet haben, bei der Sie sich entschuldigen. Je nach Situation kann auch eine finanzielle Wiedergutmachung erforderlich sein. Eine Wiedergutmachung zeigt der anderen Person, dass es ihnen ernst damit ist, unter die Sache einen Schlusspunkt zu setzen. Mit einer Entschuldigung, in der zwar ein Schuldeingeständnis, nicht jedoch die Übernahme von Verantwortung zum Ausdruck kommt oder umgekehrt, werden wir die erhoffte Vergebung unter Umständen nicht erreichen. Wenn es den Anschein hat, als wollten sie ihr eigenes Unbehagen beschwichtigen, ohne eine Wiedergutmachung anzubieten, oder wenn die Person, bei der sie sich entschuldigen, den Eindruck gewinnt, dass sie zwar einsehen, etwas Falsches getan zu haben, aber sich deswegen nicht schuldig fühlen, kann es sein, dass sie das als unzureichend empfindet und sogar noch mehr Anstoß daran nimmt. In diesem Fall hätten sie die Wunde, anstatt sie zu heilen, noch weiter vertieft. Falls die Person, bei der sie sich entschuldigen müssen, sich weigert, sie anzuhören, müssen sie möglicherweise mehr als einen Versuch unternehmen, mit ihr ein Gespräch zu führen. Dies kann notwendig sein, um zu signalisieren, dass es ihnen ernst damit ist, mit dieser Person ins Reine zu kommen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. Gehen Sie hier mit Fingerspitzengefühl vor und seien Sie sich bewusst, wann wiederholte Entschuldigungsversuche bei Ihrem Gegenüber eine Grenze überschreiten können. Wenn deutlich wird, dass diese Person kein Interesse an einer weiteren Kommunikation hat, nehmen Sie sich zurück. Sie haben es versucht und sind damit nicht auf offene Ohren gestoßen. Sollte kein Gespräch zustande kommen, kann eine Wiedergutmachung oder eine wohlwollende Geste dazu beitragen, dennoch einen Abschluss herbeizuführen oder zumindest dafür die Tür zu öffnen. Vielleicht ist das nicht die Art von Abschluss, die Sie sich erhofft haben, aber es kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Als UrheberIn des Schadens können Sie natürlich auch die ganze Situation einfach ignorieren und darauf hoffen, dass die Wunde, die Sie verursacht haben, von selbst heilt, dass die andere Person das Ganze mit der Zeit vergisst und Ihre Beziehung wieder zur Normalität zurückkehrt. Das liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen. Aber ist es auch das Beste für Ihre Beziehung? Aus meiner Erfahrung als Therapeut kann ich sagen, dass Menschen den Schaden, den ihnen andere zugefügt haben, oftmals nicht vergessen. Er wird ad acta gelegt, heruntergeschluckt, aber schwelt trotzdem weiter und führt zu Groll und einem Vertrauensverlust, der sich in Zukunft vermutlich irgendwo zeigen wird. Ist es Ihnen das wert, diese ungeklärte Angelegenheit zwischen sich stehen zu haben? Mir ist bewusst, dass es im wirklichen Leben nicht immer wie im Nachmittagsprogramm des Fernsehens zugeht, aber warum sollten Sie nicht tun, was in Ihrer Macht steht, um Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, die Aufrichtigkeit und Anteilnahme zur Grundlage haben? Vergebung nach dem Tod. Die erschütterndsten Gespräche, die ich mit meinen Klientinnen führe, sind zweifellos diejenigen, in denen es darum geht, dass sie sich Vergebung von verstorbenen Angehörigen wünschen. Und um ehrlich zu sein, stellen sich wohl jedes Mal, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, Erinnerungen an Momente ein, von denen wir hoffen, dass die verstorbene Person uns die kleinen Kränkungen verziehen hat, die wir alle gegenüber anderen Menschen begehen, die Pannen in der Kommunikation und die bösen Worte, die mit verletzenden Gefühlen einhergehen. Wie oft höre ich von trauernden KlientInnen Sätze, die beginnen mit »Ich frage mich, ob er, sie gewusst hat, dass« oder schlimmer noch »Ich hatte nie die Chance zu«. In der Trauer sind wir meist sehr viel weniger damit beschäftigt, auf welche Weise der Mensch, der von uns gegangen ist, uns Leid zugefügt hat, als damit, was wir im Laufe der Jahre ihm angetan haben. Ob er, sie wohl wusste, wie leid mir das tat? Und dann die schwierigste Frage von allen. Wie kann ich damit für mich abschließen und Frieden finden? In der schweren Zeit der Trauer ist unsere Sicht auf die gemeinsame Zeit mit einer oder einem Angehörigen alles andere als objektiv. Unsere Gedanken drehen sich allein um den Tod der oder des Verstorbenen und ständig quälen wir uns mit Fragen, was gesagt und was nicht gesagt wurde. Wir suchen verzweifelt nach einem Weg, den Schmerz zu vertreiben. Zu wissen, dass wir alles richtig gemacht haben, würde helfen, ihn zu lindern, Und wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, wollen wir wenigstens die Gewissheit haben, dass dieser Mensch uns verziehen hat. Vor allem dann, wenn wir es nie über uns gebracht haben, ihn um Vergebung zu bitten, oder wenn uns die Notwendigkeit dazu gar nicht in den Sinn gekommen ist, bis es zu spät war. Es ist wieder dieses menschliche Grundbedürfnis nach Gewissheit. Und gerade nach dem Tod eines geliebten Menschen kann unser Verstand nur schwer mit der Ungewissheit umgehen. Wie lässt sich der Schmerz ertragen? Ich hatte KlientInnen, die den Kontakt zu einem betagten Elternteil abgebrochen haben, um ihm eine Lektion zu erteilen, und ihn dann verloren haben, bevor sie Gelegenheit hatten, ihm ihre Beweggründe zu erklären oder ihn um Verzeihung zu bitten. Ich hatte KlientInnen, die sich mit einem Freund oder einer Freundin gestritten und dabei sehr unfreundliche Worte gesagt haben und ihn oder sie dann kurz darauf durch einen Unfall verloren. Ich hatte Klientinnen, die mit der Pflege eines Familienmitglieds betraut waren, bis ihnen irgendwann der Geduldsfaden riss und sie aus emotionaler und körperlicher Erschöpfung in die Luft gegangen sind. Anschließend hatten sie das Gefühl, mit dem Gedanken an ihr Verhalten und die Reaktion oder ausbleibende Reaktion ihrer oder ihres Angehörigen nicht mehr leben zu können. Also haben sie sich an mich gewandt, damit ich ihnen helfe, mit ihren chaotischen Gefühlen klarzukommen. Unaufhörlich nagender Kummer, ein Flehen um Vergebung, um Absolution, um irgendeine Art von Abschluss. Von Verstorbenen können wir keine Vergebung mehr erlangen. Auf einen Brief zu stoßen, den sie für uns hinterlassen haben, um uns einen Abschluss zu ermöglichen, ist etwas, das eigentlich nur in Filmen vorkommt. Wir können sie nicht um Vergebung bitten. Nicht mehr, dafür ist es zu spät. Deshalb ermutige ich meine Klientinnen, das Gesamtbild ihrer Beziehung im Auge zu behalten, wenn sie denn dazu bereit sind. Das hilft ihnen, sich zuzugestehen, nur Menschen zu sein und zu akzeptieren, dass sie mit dem Wissen und Können, das ihnen damals zur Verfügung stand, ihr Bestes gegeben haben. Sich nicht auf das zu konzentrieren, was sie versäumt haben und was sie bereuen, sondern auf die Momente, in denen sie versucht haben, für den geliebten Menschen da zu sein, in denen sie sich bemüht haben, ihn nach Kräften zu unterstützen. In der Dynamik einer jeden Beziehung gibt es Streit und unfreundliche Worte, aber auch Momente des Glücks und der Verbundenheit. Manchmal gelingt es mir, meinen Klientinnen zu einer ausgewogenen Betrachtung ihrer Zeit mit dem Menschen, den sie verloren haben, zu verhelfen, das Auf und Ab zwischenmenschlicher Beziehungen zu sehen, das große Ganze in den Blick zu nehmen, ihre eigenen menschlichen Stärken und Schwächen ebenso wahrzunehmen wie die der Person, die sie verloren haben. Manchmal gelingt mir das weniger gut, und sie sind nur in der Lage, ihre Versäumnisse und Verfehlungen gegenüber dieser Person zu sehen. Tatsächlich sind dies manchmal die Themen, um die es in der Beziehung hauptsächlich ging, und sie bleiben mit ihren Schuldgefühlen und ihrer Scham zurück, klagen Gott oder das Universum wegen der Ungerechtigkeit des Lebens an und flehen darum, eine zweite Chance zu bekommen, um für sich einen Abschluss zu finden. Bei der Suche nach einem Abschluss geht es aber nicht allein darum, tiefgehende Gespräche zu führen, was besonders nach dem Tod eines geliebten Menschen von Wichtigkeit ist. Einen Abschluss zu finden, kann auch bedeuten, dass wir uns entscheiden, es besser zu machen, unser Leben so zu führen, wie die Person, die gestorben ist, es sich für uns gewünscht hätte, die Werte zu vertreten, von denen sie gewollt hätte, dass wir sie vertreten, in ihrem Namen Gutes zu tun. Manchmal müssen wir kreativ werden, um für uns einen Abschluss zu finden und in unserem eigenen Herzen nach Wegen zu suchen, ihn zu finden, kann ein wichtiger Schritt zur Heilung sein. Abschließende Überlegung: Es ist immer eine Erwägung wert. Wir Menschen sind schon seltsame Wesen. Wir prallen da draußen aufeinander wie stählerne Kugeln, die durch einen Flipperautomaten geschossen werden. Manchmal handeln wir instinktiv aus unserem besseren Wissen heraus und schaffen eine Basis aus Verbundenheit, Wohlwollen, Gegenseitigkeit und liebevoller Anteilnahme. Manchmal gelingt uns das nicht und wir fügen den Menschen, die gerade um uns sind, Leid zu, oftmals denjenigen, die wir am meisten lieben. Wir können wirklich gemein zueinander sein. Dann sitzen wir da mit unserem aufgewühlten Herzen, mit dem Schaden, den wir angerichtet, mit dem Schaden, den wir erlitten haben. Wir müssten um Vergebung bitten, aber unser Stolz kommt uns in die Quere. Wir müssten vergeben, aber unser Stolz kommt uns in die Quere. Manchmal kommt unser menschliches Potenzial zu vergeben und uns vergeben zu lassen zum Zug. Wir finden einen Abschluss. Das kann sich wie ein Wunder anfühlen. Und in gewissem Sinne ist es das auch. Aber aus vielerlei Gründen ist es nicht immer möglich, durch Vergebung zu einem Abschluss zu kommen. Dennoch bleibt es eine Erwägung wert. Vielleicht sogar einen Versuch.